Und ich merke immer wieder, es geht nicht ohne den Geist Gottes. Und eigene Werke sind schlechte Werke. Ich bete immer wieder, Herr, lass mich in deinen Werken wandeln, die du für mich vorbereitet hast. Dinge, die er möchte, dass ich sie tue. Wisst ihr warum? Weil diese Dinge effektiv sind. Joel, kannst du ein bisschen lauter machen? Die Käthe hört mich nicht gut. Alles andere geht unter. Alles andere geht verloren. Das ist vielleicht für uns mal kurz sichtbar oder so und mag auch vielleicht sogar Gefallen finden, weiß ich nicht. Aber es hat keinen Bestand von Gott, vor Gott, weil es nicht zu seiner Ehre ist und weil es nicht von ihm vorbereitet ist. Also ich bete darum, dass der Herr mir Gnade schenkt. Auch heute Morgen zu dieser Predigt, Gudrun, vielen Dank für dein Gebet. Ja, ich habe uns heute gedacht, irgendwas mitzubringen, was zur Adventszeit passt. Ja, alle Welt bereitet sich auf Weihnachten vor. Wir sind ja mitten in der Ankunftszeit, in der Erwartung Christi, dass er geboren wird. Das feiern wir ja morgen. Hier in unseren Breiten feiern das morgen, Heiligabend und dann die Weihnachtsfeiertage. Und man sieht das ja auch schon überall, auch wenn dieses Jahr so das Wetter ja vielleicht nicht danach ist. Es ist zu warm und so die weihnachtliche Stimmung mag bei manch einem auch noch nicht so richtig hochkommen, aber man sieht schon überall die Lichtlein brennen und die Wirtschaft brummt auf Hochtouren und auch da ist überall alles geschmückt und weihnachtlich geschmückt. Und wenn man den Fernseher einschaltet, dann sieht man irgendwo was Weihnachtsstimmung verbreitet, Weihnachtsmärkte, Geschenke und alles ist passend dekoriert. Und wenn man Musik hört, dann hört man Weihnachtslieder. Und trotzdem wissen wir alle, das ist Tradition, das ist Stimmung. Und wie viele Menschen leben einfach nur in dieser Stimmung? Und da ist so wenig übergeblieben von dem eigentlichen Fest, das wir feiern. So, diese Kraft des Evangeliums, das Licht, das Jesus auf die Erde gebracht hat, dass er das Licht des Lebens ist, das ist so verschwunden irgendwie, so hinter dieser ganzen Fassade. Und ich möchte da heute so ein bisschen drüber sprechen. Also ich fange mal an mit Jesaja 9, Vers 1. Das ist sicherlich so ein Vers, der jetzt in dieser Vorweihnachtszeit häufig vorgelesen wird und den man immer wieder hört, ist aber auch ein guter Ausgangspunkt für eine Predigt. Da steht, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Nochmal, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und ein paar Verse weiter geht es dann mit der Ankündigung der Geburt Christi weiter. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst und so weiter. Und dieses Wort aus dem Jesaja 9, das greift so inhaltlich der Zacharias auf. Das ist der Vater von Johannes, der dann später der Täufer Johannes genannt wird, bei dessen Geburt, ihr kennt diese Geschichte, er hatte den Engel im Tempel gesehen und weil er ihm nicht glaubte, wurde er mit Stummheit geschlagen, der Zacharias. Und als dann die Geburt Johannes war, dann konnte er plötzlich widersprechen. Also für alle ein sinnenfälliges Zeichen und er weissagt über seinen gerade geborenen Sohn Johannes. Unter anderem, das lesen wir in Lukas 1, Vers 79 und ein paar Verse davor. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst den Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heil gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Er greift also dieses Wort auf und sagt, Johannes, du gehst dem, der das Licht der Welt ist, voran. Und dann wird Jesus geboren und Jesus sagt an einer Stelle in Johannes 8, lesen wir das, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln. Haben wir ja schon alles gehört, ne? Jesus, das Licht der Welt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so, dass dieses Licht nicht mehr wahrgenommen wird? Warum ist das so? Und ich empfinde das so, dass es durch verschiedenste Umstände den Menschen verloren gegangen ist, das zu erkennen. Und ich habe gedacht, die Menschen erkennen auch nicht mehr die Finsternis. Wenn da dieser Gegensatz im Jesaja 9, Vers 1 dargestellt wird, ne? Das Land, das im Finstern ist, das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein Licht. Lasst uns mal so diese Frage vor Augen haben. Leben wir in Finsternis? Oder wenn du jemanden fragst, lebst du in Finsternis? Dann wirst du sehr wahrscheinlich erstmal komisch angeschaut. Ja, weiß nicht. Da gibt es manchmal ein bisschen Probleme, aber im Grunde geht es mir doch gut. So, mögen viele sagen, manche vielleicht auch nicht, denen es wirklich schlecht geht. Aber dieser Begriff Finsternis, den würden die Menschen noch gar nicht gebrauchen. Ich lebe in Finsternis. Die würden vielleicht sagen, ich habe Sorgen, ich habe Nöte, ich habe eine Krankheit, ich habe Furcht. Aber das ist doch normal, das hat man halt im Leben. Finsternis. Und ich habe gedacht, vielleicht muss man auch mal über Finsternis sprechen, um einfach so das Licht dann wieder besser sehen zu können. Und im Grunde kann ich da ganz früh einsteigen in der Bibel. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte sehen, wie Gott die Erde und alles geschaffen hat, dann steht dann im ersten Buch Mose, im Kapitel 2, und das ist hier in der Lutherbibel so schön überschrieben mit das Paradies. Und wir sehen, wenn wir diesen Bericht lesen, Gott hatte die Erde geschaffen und da wird dann so beschrieben, dass aber das Kraut und die Sträucher und das alles war noch nicht da, weil Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Da war also noch so ein gewisses, eine Wüste, Wüste Erde, so stelle ich mir das vor. Und dann steht da im Vers 7, Kapitel 2, Vers 7, Kapitel 2, Vers 7 steht, dass er den Menschen schuf. Und ab Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein. Also da ist diese Erde und Gott sagt, an dem Platz schaffe ich jetzt einen Garten Richtung Eden. Und er setzte den Menschen dort hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilte sich von da in vier Hauptarme. Jetzt überspringe ich ein paar Verse, in denen diese Flüsse da, diese Ströme benannt werden. Und Vers 15. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. In anderen Übersetzungen steht da, wirst du sterbend sterben. Komische Formulierung, ne? Und wenn man mal so darüber nachdenkt, also Gott schuf den Menschen, Gott schuf einen Garten und ließ ihn aufwachsen. Und so von der kurzen bildlichen Beschreibung her sieht das alles sehr üppig aus und sehr harmonisch. Und er sagte dem Menschen so, ich setze dich da rein und du sollst diesen Garten bebauen. Und da ist Fülle für dich und das klingt alles sehr friedlich. Und vorher lesen wir auch, dass er sehen wollte, wie er Pflanzen und Tiere und sowas benennt, der Mensch. Also Gott gab dem Menschen da auch eine gewisse Verantwortung und eine Autorität. Er setzte ihm mit diesem Garten aber auch Grenzen. Das ist der Ort, wo du sein sollst, den ich für dich geschaffen habe. Und dann sagt er ihm, und diese Früchte, die hier wachsen an diesen Bäumen, die sind alle gut für dich. Davon sollst du dich ernähren. Die darfst du essen. Nur diesen einen bitte nicht. Dann wird was geschehen, was nicht gut ist für dich. Du wirst des Todes sterben. Und es ist interessant zu sehen, dass da auch dieser Baum des Lebens war. Ja, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und ein Baum, dessen Früchte zum Leben gereichen. Ein Baum des Lebens. Aber dieser Baum war da. Und Gott erlegte den Menschen nicht die Einschränkung, du darfst nicht vom Baum des Lebens essen. Nein, das durfte er. Und später, als der Sündenfall gewesen ist und Gott den Menschen aus dem Garten Eden verweist, da tut er das mit dem Hinweis, nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auf von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Also die Frucht dieses Baums des Lebens bedeutete, ewiges Leben zu bekommen. Also für mich heißt das, in diesem Garten eben gab es nicht diesen Zustand des Todes. Da gab es nicht das Sterben. Das war erst angekündigt für diesen Verstoß, im Falle des Verstoßes gegen Gottes Gebot. Da gab es keine Gedanken an Himmel und Hölle. Da gab es keinen Gedanken an Gericht, stelle ich mir zumindest nicht vor. Ich weiß nicht, ob Adam und Eva da physisch mal irgendwann gestorben wären. Aber das sei auch dahingestellt. Sie konnten essen von der Frucht des ewigen Lebens. Das stand ihnen zur Verfügung. Ohne Einschränkung. Und Gott sagte, aber wenn ihr von diesem anderen Baum esst, dann müsst ihr sterbend sterben. Und wir kennen alle diese Geschichte. Hören wir ja von klein auf. Ja, wie dann die Schlange kommt. Und Adam und Eva verführt, eben genau das zu tun, was Gott verboten hatte. Die Schlange tritt auf. Wir wissen, wer das ist. Die Bibel übersetzt uns das auch. Wir lesen in der Offenbarung, Kapitel 12, dass das die alte Schlange, der Teufel, der Satan ist. Der Gegenspieler Gottes. Wird auch Diabolus genannt. Luzifer. Er ist Gottes Feind. Luzifer heißt Lichtträger. Er war einmal einer der höchsten Engel vor Gott und diente ihm mit Anbetung, bis er sich innerlich erhob, stolz wurde und sein wollte wie Gott. Und da fing sein Dilemma an. Ja, er fiel über seinen Hochmut und wurde des Himmels verbannt. Wir lesen in der Offenbarung, dass es da einen richtigen Krieg gab. Und dass er ein Drittel der Engel mit sich nahm. Ja, das sind die Dämonen. Das ist der Teufel. Er wird auch genannt Verleumder, Entzweier, Verwirrer, der Böse, Mörder, Vater der Lüge, Ankläger, Fürst dieser Welt. Und wenn man das so rausliest aus der Bibel und wenn man liest, dass diese Welt der Ort der Finsternis ist, dann ist er der Fürst der Finsternis. In Epheser 6, da lesen wir, dass wir gegen die Gewalten und Mächte kämpfen, den Fürsten in der Finsternis und den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist unser Kampf. Und das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht so gerne hören. Ich habe auch mal gehört, man soll nicht darüber predigen. Aber ich finde, man muss auch das mal beäugen. Man darf es nicht übertreiben, aber wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir müssen wissen, wer dieses Dilemma gebracht hat, weshalb Jesus gekommen ist, mit wem Jesus gestritten und gekämpft hat und wen er besiegt hat. Das müssen wir wissen. Nun, also, das ist der, mit dem wir da zu tun haben, wenn wir davon lesen, dass es die Schlange ist, die da Adam und Eva verführte. Hinterhältig. Ja, mit Halbwahrheiten, aber auch mit Lüge. Hat sie Eva und Adam hinters Licht geführt und von Gott entzweit. Er schaffte es durch das, was er sagte, Zweifel an der Liebe Gottes und an seiner Vertrauenswürdigkeit zu sehen. Das, was Gott gesagt hat, in Zweifel zu setzen. Das schaffte er. Und wir wissen, dass das diese Geschichte ist von dem Sündenfall. Sünde gibt es in der Bibel eigentlich viele Übersetzungen für. Also wir haben in der Bibel nicht diesen zentralen einen Begriff der Sünde. Es wird so gebraucht in dem Sinne Zielverfehlung, Auflehnung gegen Gott, schuldhafter Ungehorsam des Menschen, Abfall von Gott, gottlos zu sein, gottlos, aber auch gottlos zu sein, sein wollen wie Gott, frei sein von irgendeiner Bestimmung, frei sein, sich selbst verwirklichen zu können, selbst entscheiden zu können, wie ich meinen Weg wähle, wie mein Leben aussehen soll. Mit diesen letzten Dingen können wir vielleicht was anfangen. Nun, was passierte, als dieser Sündenfall geschehen war? Das will ich jetzt gar nicht so nochmal darlegen. Also wie das passierte, das wissen wir alles. Es führte tatsächlich zu dem, was Gott verheißen hatte. Ihr werdet sterbend sterben. Und als der erste Schritt war, dass Gott Adam und Eva aus diesem Garten verwies, aus diesem Paradies, aus dieser fruchtbaren, fülligen, friedvollen Umgebung, die er für den Menschen eigentlich vorgesehen hatte. Er verwies sie aus diesem Garten. Er stellte sogar Engel zu diesem Eingang dieses Gartens auf, damit sie nicht hineingelangen konnten und womöglich doch noch von dieser Frucht des Baumes des Lebens essen konnten. Das ewige Leben stand Adam und Eva ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung. Finsternis kehrte in ihr Leben ein. Finsternis. Sie begannen zu sterben, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt hatten, weil sie ihm nicht gehorcht hatten. Einfacher vielleicht, weil sie ihm nicht vertraut haben, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Sie haben gedacht, naja, hört sich ja auch ganz logisch vielleicht an, was die Schlange da sagt. Mal probieren. Aber sie haben gegen das verstoßen, was der Herr ihnen als Schutz gesagt hatte. Und sie mussten die volle Wirkung seines Urteils über sich ergehen lassen. Kein mal eben Schwamm drüber. Kein mal eben, naja, ist nicht so schlimm. Das Einzige, was Gott ihnen gesagt hatte, was sie nicht tun sollten, war ihnen zum Verhängnis geworden, weil sie es getan hatten. Sie haben das versucht zwar abzuwiegeln, aber das ließ Gott nicht stehen, weil es war ihre Entscheidung. Und im Grunde, das wissen wir, hat sich damit ein Abhängigkeitswechsel ergeben. Gott, sie waren abhängig gewesen bis dahin von Gott. Gott hatte alles für sie geschaffen, hatte ihnen das Leben gestaltet, hatte ihnen einen Weg gezeigt, wo sie und wie sie leben konnten. Und in dem Moment, als sie ihr Vertrauen zu Gott aufgaben und der Stimme des Teufels zuhörten, vollzog sich ein Machtwechsel. In dem Moment, als sie das taten, klickten die Handschellen, ging die Tür zum Gefängnis zu. Gefangen. Im Römerbrief lesen wir, dass wir verkauft sind unter die Sünde. Das heißt, wir sind Sündensklaven, zum Gehorsam verpflichtet. Wir können nicht mehr ohne Sünde. Der Mensch ist gefallen. Und das, Paulus beschreibt auch, wie sich die Sünde Adams und Evas durchsetzt in die ganze Menschheit, vererbt wird. Es gibt zwar diesen Begriff der Erbsünde nicht, aber wir können das aus dem, wie Paulus das darlegt, beschreiben. Der erste Mensch, Adam, brachte den Fluch und die ganze Menschheit wurde davon betroffen. Und der erste Mensch, Jesus, brachte den neuen Weg. So wird es da beschrieben im Römerbrief. Sklaven der Sünde. Verloren von Gott. Keine Erkenntnis mehr. Unglaube. Ewiger Tod. Der Sünde Sold ist der Tod, schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Gefangen in Finsternis. Und Jesus sagt, dass unser Auge das Licht des Leibes ist. Und wenn wir keinen Blick haben für das Licht, sondern nur den Blick für die Finsternis, dann wird der ganze Leib finster. So sagt Jesus das. Matthäus 6. Und wie sich das auswirkt im Leben eines Menschen, davon wissen wir auch. Nicht nur, dass Finsternis in diese Welt eingezogen ist, die Finsternis zieht auch ein in das Herz der Menschen. Durchdringt uns. Und die Bibel spricht davon, wie diese Finsternis aussieht. Der Mensch ist böse. Der Mensch liebt das Böse. Da ist Mord, da ist Hass, da ist Gier, da ist Macht, Streben, Herrschsucht, Ich-Bezogenheit, Lüge, Unwahrhaftigkeit, Unreinheit, Unzucht, Verderbnis. Keine schöne Botschaft zum Advent. Aber das ist die Finsternis. Das ist die Finsternis. Und die nicht nur den Menschen betrifft, sondern die ganze Schöpfung betrifft sie. Das schreibt auch der Paulus im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung seufzt und darauf wartet, dass der Herr wiederkommt und Erlösung schenkt. Die ganze Schöpfung. Ich sag mal, wenn der Teufel der Zerstörer ist, können wir das sehen? Können wir das sehen in Menschenleben, dass er zerstört? Dass er Finsternis hineinbringt? Können wir das in der Welt sehen, dass er zerstört? Dass er kaputt macht? Alles, was Gott geschaffen hat? Ja, wisst ihr, wenn so Frühling ist, ne, dann finde ich das immer toll. Also das berauscht mich, das erfreut mich, wenn dann die ersten warmen Tage kommen und die Knospen gehen auf und die Bäume wachsen und alles fängt wieder an grün zu werden. Herrlich, wunderbar. Aber seien wir doch ehrlich, wir brauchen doch nur mal die Nachrichten anzuschauen, gerade in den letzten 40, 50 Jahren. Der Niedergang ist doch zu sehen und die Menschen strampeln sich ab, um den Niedergang aufzuhalten. Ja, werden sie das können? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Zerstörung. Die Schöpfung seufzt und erwartet sehnsüchtig die Erlösung. Vollkommen hat die Finsternis diese Welt durch. Der Fürst dieser Welt ist dafür zuständig. Das ist sein Werk. Und dann kommt Weihnachten.
Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind.
Kennt ihr das?
Karneval, ne?
Die Welt johlt und sagt, bevor wir uns das Aschekreuz geben lassen, hauen wir nochmal richtig auf die Kacke. Und dann kommen wir alle in den Himmel. Es ist ja alles gut. Ne? Das spricht für diese Blindheit. Für diese Blindheit dessen, was uns umgibt. Für diese Blindheit für Gott. Es spricht dafür, dass der Blick verblendet ist. Keine Wahrnehmung für das Licht. Aber Gott sei Dank. Er ist in die Welt gekommen. Er hat die Finsternis überwunden. Er hat das Licht gebracht. Und wir wissen das, dass das seit über 2000 Jahren oder fast 2000 Jahren so ist. Nee, über 2000 Jahren. Ne? Jesus ist vor 2018 Jahren nach unserer Zeitrechnung geboren. Angekündigt lange, lange vorher schon. Immer deutlicher werdend. Und er ist verheißen worden, unter anderem in Jesaja, als das Licht, das in der Finsternis aufgeht. Ja, Licht. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott das Licht ist. Und ich bin mir sicher, wisst ihr, wir können uns beides nicht richtig vorstellen. In den Ausmaßen. Die Finsternis können wir uns nicht richtig vorstellen. Wenn wir darüber nachdenken, da kriegen wir vielleicht so einen Blick darauf, wie das ist. Aber ich sage, es gibt Finsternis, die noch finsterer ist als das, was wir haben. Wenn ich alleine nur an die Hölle denke. Ja? Und es gibt Licht, das sehr viel größer ist als das, was wir von Jesus bisher wahrgenommen haben. Es gibt da so in der Bibel so Andeutungen. Ja, wie, wenn ich so alleine an die Verklärung denke, als Jesus mit seinen drei Lieblingsaposteln da auf dem Berg der Verklärung war. Und dann schliefen sie ein und wurden wach und dann sahen sie ihn. Das ist in drei Evangelien beschrieben. Am schönsten finde ich, dass es im Matthäus 17 beschrieben ist, wo da wirklich also auch so das beschrieben ist, dass dieses Licht da ist. Für einen Moment sehen sie das. Und sie haben eine Wahrnehmung, die sie auf den Boden treibt. Sie knien nieder und beten an und möchten am liebsten da bleiben. Gott schenkt ihnen einen Blick auf die Herrlichkeit, auf die Reinheit, auf das Licht Jesu. Und ich finde das so schön. Früher habe ich mich immer gefragt, warum musste das denn mit dieser Maria so sein? Ja? Jesus wurde in Heiligkeit und Reinheit geboren. Im Johannes Kapitel 3, Vers 6 lesen wir, was von Fleisch ist, was von Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, ist Geist. Und als der Engel Gottes an Maria herantritt und ihr das verkündet, dass sie schwanger werden würde, und sie fragt, ja wie denn? Dann sagt er, der Geist wird dich überschatten. Der Geist wird über dich kommen und wird diese Frucht in dir hervorbringen. Jesus trug diese Finsternis erbmäßig nicht in sich. Er war ein Mensch vom Geist gezeugt, ein Mensch geboren in Reinheit und Heiligkeit. So ist Gott in die Welt gekommen, in die Finsternis. Er selbst hat von seiner Heiligkeit hineingegeben, von seinem Licht. Und als Jesus geboren wurde, lesen wir diese schöne Geschichte, die wir zu Weihnachten immer wieder hören und auch in Liedern hören, dass dann plötzlich diese Engel ein Licht sehen. Ja, lasst uns das mal lesen. Lukas 2. Lukas 2, Verse 8 bis 14 lese ich mal. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nochmal den Vers 9. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Jesus wird geboren in diesem Stall, in einer Krippe. Und die unsichtbare Welt reagiert. Engel erscheinen. Und wie erscheinen sie? Die Klarheit des Herrn leuchtete um diese Hirten herum. Licht kommt in die finstere Nacht hinein. Und es war ja auch Nacht. Licht kommt hinein. Nicht nur bei Jesus, sondern die Boten Gottes bringen Licht und Klarheit. Und deswegen fürchteten die sich auch. Ich sag dir was, wenn du im Finstern schlummerst und Gott zeigt dir deine Finsternis, dann erschrickst du dich. Ist mir schon oft passiert. Besonders als ich Christ wurde. Und Gott hat mich nach und nach von meinen Sünden überführt. Manche habe ich gar nicht gewusst oder nicht so wahrgenommen, weil man ja dann in dieser Finsternis lebt. Aber dann lässt Gott sein Licht darauf fallen. Und da ist Erschrecken und da ist Demütigung und da ist, hoffentlich vergibt er mir das. Und sowas, so empfinde ich das hier, wenn ich das lese, die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Da war plötzlich eine Erkenntnis. Das war übernatürlich. Da war ja nicht nur ein Licht, das wir gerade mal sehen. Da passierte was in der unsichtbaren, aber auch in der sichtbaren Welt. Licht leuchtete auf. Und wir wissen alle um Jesus, dass er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln. Wir wissen das, dass er diesen Weg vorgegangen ist für uns und dass er gesagt hat: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir wissen, dass er gesagt hat: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Wenn wir Jesus ansehen, dann sehen wir Licht. Wenn wir sein Wort hören, dann begegnet uns in diesem Wort das Licht, die Richtschnur Gottes für unser Leben. Heraus aus dieser Finsternis, heraus aus dem Tod, in das Leben. Im Johannes 1, Vers 4 wird er angekündigt als das Licht, das das Leben der Menschen ist. Ich denke, hier sind alle entschieden für den Herrn. Aber mit dieser Entscheidung sind wir aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgetreten, wieder in den Herrschaftsbereich Gottes. Gewechselt aus Finsternis und aus Gefangenheit in die Freiheit der Kinder Gottes hinein unter seine Herrschaft. Was dazu nötig ist, wieder Vertrauen fassen zu Gott. Das, was Adam und Eva verlassen hatten. Wieder Vertrauen fassen. Ja, Herr, ich glaube dir, dass ich dein Geschöpf bin. Ich glaube dir, dass mein Leben finster ist und dass ich sündig bin. Ich glaube dir, dass du am Kreuz für mich gezahlt hast. Ich glaube, dass du auferstanden bist als Erster und dass ich mit dir auferstehen werde. Ich preise dein Kommen, Jesus. Und mit diesem Herrschaftswechsel soll sich auch tatsächlich wieder eine Veränderung in unserem Leben vollziehen. So wie ich das gerade beschrieben habe, die Finsternis dann dazu geführt hat, dass der Mensch finster wurde. So soll sich auch das verändern. Es fängt damit an, dass der Herr uns neues Leben schenkt durch seinen Geist. Und sein Geist ist Licht. Es geht weiter, indem der Herr sagt, ich will in euch Gestalt annehmen. Er will uns verändern. Paulus sagt, früher wart ihr Finsternis. Da steht nicht, ihr habt in Finsternis gelebt, ihr wart finster. Und jetzt seid ihr Licht. Ihr seid Licht. Gott sieht sein in uns gelegtes Licht in uns. Wir können uns das manchmal nicht vorstellen, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Durch unser Leben, durch unser Beispiel. Und deswegen sagt Paulus im Epheserbrief, gebt dem Raum, dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ja, wir stehen immer noch in einem Kampf. Immer noch will die alte Schlange uns verführen. Immer noch. Lasst uns das Licht, das der Herr in uns hineingelegt hat, durch seinen Geist, durch die Wiedergeburt, lasst es uns bewahren. Lasst uns vorsichtig sein im Umgang mit der Finsternis. Dazu gehört Gemeinschaft mit dem Wort. Dazu gehört Leben im Geist. Dazu gehört Gemeinschaft mit Gläubigen. Und vor allen Dingen eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn. Wir haben Grund und große Freude, das Kommen Jesu zu feiern. Wir haben die größte Freude, die Menschen haben können. Jesus ist gekommen, um Finsternis, Tod, Sünde, den Teufel zu besiegen. Und er hat es getan. Und er beschenkt uns mit Leben. Licht in der Finsternis. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Der Herr schenke uns den Blick dafür und der Herr schenke uns dieses Licht in unseren Herzen. Amen.